Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Heute sprechen wir über das konservative Denken in Serbien. Dafür haben wir Herrn Dr. Dusan Dostanic aus Belgrad zugeschaltet. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für politische Studien in Belgrad. Mein Name ist Sebastian Krockenberger. Herzlich willkommen, Herr Dostanic.
Vielen Dank, Herr Krockenberger. Es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein und mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht wollen Sie noch kurz ein paar Worte zu Ihrer Person und Ihrem Forschungsbereich sagen.
Ja, danke sehr. Also, mein Name ist Dusan Dostanic. Ich arbeite im Institut für politische Studien in Belgrad. Ich bin dort beschäftigt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Meine Magisterarbeit war zum Thema Karl Schmidt und später habe ich eine Doktorarbeit zum Thema die politischen Gedanken der deutschen Romantik geschrieben an Universität Belgrad, also Fakultät der politischen Wissenschaften. Und ja, also Schwerpunkt meiner Arbeit ist politische Theorie, Geschichte des Konservatismus, Konservatismus in Serbien, aber auch Konservatismus in Europa. Ja, ich habe auch einige Bücher übersetzt. Also zum Beispiel gegen die Liberalen von Armin Mohler und preußisches Sozialismus von Oswald Spengler. Ich habe auch manche Artikel von konservativen Autoren auch auf Serbisch, in Serbische übersetzt.
Ja, vielen Dank, Herr Dostanic, für diesen kleinen Einblick in Ihre Arbeit. Um auch Serbien zu verstehen, wollen wir kurz uns eben auch die historischen Hintergründe anschauen. Hier ist es besonders auffällig, dass eben Serbien doch gleichsweise spät zu seiner nationalen Eigenständigkeit gekommen ist. Eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts gab es wieder einen eigenständigen, souveränen serbischen Staat. Und davor war das Gebiet lange Jahrhunderte von den Osmanen besetzt. Der erste serbische Aufstand stand 1804 statt. Vielleicht können Sie kurz ein paar Punkte zur historischen Entwicklung sagen und wie das eben auch das konservative Denken beeinflusst hat.
Ja, danke sehr. Das ist eine gute Frage, weil wenn man über den Konservatismus in Serbien spricht, muss man diese Kontinuitäten, aber auch Diskontinuitäten im Blick nehmen. Was heißt das? Es heißt, dass seit 19. Jahrhundert, also seit ersten serbischen Aufstand, gibt es wirklich wenige Dinge, die man erhalten bzw. konservieren wollte. Also Serbien war eine Provinz im Osmanischen Reich, also von Osmanen, von den Türken besetzt. Die einzige serbische Institution war die serbische orthodoxe Kirche. Also von einem Konservatismus als eine Ideologie der Status quo zu sprechen, gibt es in diesem Sinne keinen Sinn. Und auch später ist serbische Geschichte voll von diesen Diskontinuitäten. Also 1903 gibt es einen Dynastiewechsel, also wieder mal eine Diskontinuität. Dann nach dem Ersten Weltkrieg gibt es Serbien nicht mehr als einen unabhängigen Staat. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Königreich von Serben, Kroaten und Slowenen bzw. Königreich Jugoslawien gegründet. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Land von den Kommunisten besetzt, beziehungsweise wurde Jugoslawien ein kommunistischer Staat geworden.
Also wenn ich da mal einhaken darf, Herr Dostanic, das ist ja quasi jetzt schon auf der theoretischen Ebene eine interessante Fragestellung, weil Konservative, wie Sie schon angemerkt haben, ne, den Anspruch haben, Dinge zu bewahren, ihre Entwicklungen zu bremsen. Und jetzt standen aber die Serben vor der Situation, dass sie quasi im 19. Jahrhundert ihren Staat wieder neu aufbauen mussten und im Grunde auch ihre Nation neu aufbauen mussten, dass sie ihre Sprache quasi neu strukturieren mussten. Also man muss Dinge plötzlich künstlich konstruieren. Also wo hat man da die Vorbilder genommen? Was waren da die theoretischen Grundlagen?
Ja, das ist genau eine gute Frage. Und man kann das so betrachten und sagen, na ja, man musste alles von Anfang an konstruieren. Aber, und das sind die Wurzeln des serbischen Konservatismus. Weil wenn die Leute, die wir Konservative oder ursprüngliche Konservative in Serbien nennen, wir haben immer wieder diese konservativen Tendenzen, diese Kontinuitätstendenzen, Kontinuität mit dem serbischen Mittelalter. Also wenn man im 19. Jahrhundert über die Tradition spricht von der Erneuerung. Erneuerung der mittelalterlichen Staat Serbien, von mittelalterlicher Rom, von serbischer Nemanjiden-Dynastie und so weiter und so fern. Schon in der Zeit von Aufstand finden wir diese alte Symbolik aus dem Mittelalter bei den Aufständern und finden wir immer wieder diese Ideen, dass der neue Staat etwa wie eine Erneuerung des mittelalterlichen Staats darstellen sollte.
Ja, was war das für ein mittelalterlicher Staat damals in Serbien?
Ja, das war ein serbischer mittelalterlicher Staat unter der Nemanjiden-Dynastie. Also
ein Königreich.
Königreich und zu sehr kurzer Zeit auch Kaiserreich. Also Dusan war Kaiser im 14. Jahrhundert, Dusan der Gewaltige. Und sein Sohn Uroš der Schwache war sozusagen der letzten serbischen Kaiser. Aber zu dieser kurzen Zeit hat mittelalterliche Serbien ein Kaiserreich nach dem Modell von Byzantium gehabt. Und diese Erinnerung an diese mittelalterliche Große spielte im 19. Jahrhundert immer wieder eine große Rolle. Und schon nicht nur im Sinne von der Tradition, sondern auch politisch. Also in einem Dokument aus der Mitte der 19. Jahrhundert, Ilija Garašin, ein wichtiger serbischer Staatsmann, hat über die heilige geschichtliche Rechte der Serbien geschrieben. Also die Legitimation sozusagen für unabhängige serbische Staat wurde aus dem Mittelalter genommen. Und man hat gesagt, naja, es ist nichts Neues, es ist eine Erneuerung der alte Staat. Und in diesem Sinne, manche marxistische Autoren dachten, dass der erste serbische Aufstand war sozusagen eine serbische Revolution. Und man dachte immer wieder, dass serbische Revolution von den französischen Revolutionen beziehungsweise ähnliche Revolutionen in Europa beeinflusst war, aber die neuere Erforschungen haben gezeigt, dass es nicht so ist, also dass kein von den Serben dort keine Sympathie für die französische Revolution gehabt hat, und dass strukturell alle Gesetze entweder von den aus der mittelalterlichen Zeit entworfen worden sind oder mit der Hilfe von Russland geschrieben worden sind. Also
ja, wobei, wenn ich hier einhaken darf, mich erinnert das durchaus irgendwie auch an die deutsche Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts, wo eben auch versucht würde, die deutsche Sprache eben zu formen und wo man quasi in der mittelalterlichen Literatur die Anknüpfungspunkte gesucht hat, wo eben die Germanistik eine zentrale Rolle gespielt hat, um die deutsche Sprache zu formen als Wissenschaftssprache und Kultursprache. Kann man das so vergleichen und haben die Serben sich da an der deutschen Nationalbewegung orientiert?
Man kann das vergleichen, aber ob schon damals Einflüsse aus Deutschland zu spüren waren, ist eine schwere Frage. Natürlich, also sozusagen Vater von der modernen serbischen Sprache, wuchs Stefanović Karadžić. Er hat sehr lange Zeit nach dem Aufstand in Wien gelebt und war von den Deutschen beeinflusst. Er war zum Beispiel von Herder beeinflusst, war mehr oder weniger, ich denke, mit Goethe in Briefwechsel. Also die Einflüsse waren schon da, vor allem in dem Bereich von Sprache und Sprachliteratur. Politisch nicht so sehr.
Ja, wenn wir jetzt mal quasi in der Epoche etwas weitergehen möchten, dann ist es ja auch so, dass die konservative Revolution eben auch in Serbien rezipiert wurde. Können Sie uns dazu was sagen?
Schon vor der konservativen Revolution muss man sagen, dass schon im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor dem Ersten Weltkrieg, der Einflüsse aus Deutschland bzw. aus Österreich-Ungarn auf den serbischen Konservativen sehr stark waren. Also schon damals hat man bei manchen serbischen konservativen Autoren, zum Beispiel Jovan Jovanović, er war unter dem Einfluss von Leopold von Ranke. Mhm. Und er hat in Berlin studiert bei Hans Delbrück und ist später nach Serbien zurückgekommen und hat dort eine große Rolle in den konservativen Kreisen gespielt. Wenn man zum Beispiel seine Analysen liest, sieht man diese Einflüsse von Ranke und von den preußischen Konservativen. Also er ist ein guter Beispiel. Und diese serbischen Konservativen waren schon vor dem Ersten Weltkrieg sehr pro-deutsch bzw. pro-österreichisch orientiert. Und was auch sehr interessant ist, sehr stark russlandskritisch. Also wenn man das ist sehr interessant für manche Leute. Also wenn man heute über Serbien spricht und über konservative Ideen, rechte Ideen in Serbien, dann gibt es diese Vereinfachung und man sagt, alle serbische Rechte ist pro-russisch. Stimmt aber nicht. Weil vor dem Ersten Weltkrieg die serbischen Konservativen waren sehr pro-deutsch, pro-österreichisch orientiert und sehr stark russlandkritisch. Und vor allem hat man sehr große Skepsis gegen die slawianophilische und panslawistische Ideen gehegt.
Also man hat durchaus auch erkannt, dass letztendlich dann der Panslawismus durchaus eine imperiale Strategie der Russen sein könnte, oder?
Ja, und nicht nur das, man hat auch schon damals geopolitisch bzw. realpolitisch gedacht und hat gesagt, für die russische Strategie auf dem Balkan ist Bulgarien wichtiger als Serbien. Und die Russen sind quasi bereit, Serbien und serbische Unabhängigkeit zu opfern, um ihre Interesse in Bulgarien zu schützen. Bei Garaschenin zum Beispiel kann man das finden, dass er sehr russlandskeptisch war. Er hat gesagt, naja, es wäre am besten, wenn wir eine gute Beziehung zu Russland haben könnten, weil die beiden Völker sind slawisch, orthodox. Die kulturellen Beziehungen waren sehr stark, aber politisch geht es einfach nicht, weil unsere Interessen sind divergent. Sein Sohn, auch ein Staatsmann, Milutin Garaschenin, hat auch ein Buch geschrieben, wo er hat gesagt, naja, Serbien hat selbst ihre Unabhängigkeit und Staatlichkeit erworben, also ohne Hilfe von Russland. Und wir sind ein unabhängiger Staat und wir sollen nicht panslawistische Ideen nehmen und ein russischen Vasall werden. Also auf der anderen Seite, die pro-russische Partei war die liberale Partei und später die radikale Partei. Also liberale Partei, die serbischen Liberalen waren auch in mancher Hinsicht Traditionalisten unter dem Einfluss der russischen Slavianophilen, russischen Konservativen. Und man dachte, dass weil man traditionalistisch ist, muss man liberal sein. Und auch dort findet man eine interessante Legitimierung, wieder mal aus dem Mittelalter. Und die liberalen Autoren wollten zeigen, dass serbische mittelalterliche Königreich für die Standarten der Zeit ziemlich liberal war, dass die serbische nationale Einrichtungen liberale Einrichtungen sind und daraus, dass alle Traditionalisten eigentlich Liberalen sein sollen.
Aha.
Ja, das ist also das ist die Vorgeschichte.
Aha.
Nach dem Ersten Weltkrieg finden wir eine neue Situation, also die alte konservativen Kreise wie die progressive Partei sind nicht mehr da. Also es ist eine völlig neue Situation. Es ist ein neuer Staat, Königreich Serben, Kroaten und Slowenen. Alte konservative Kräfte wurden sozusagen den Kampf gegen die Radikalen, gegen die Demokraten verloren. Aber das war nicht das Ende des Konservatismus in Serbien, weil
um da mal einzusteigen, das ist ja schon ein Punkt eben, genau, wie sind dann die Konservativen umgegangen mit der Gründung des jugoslawischen Königreiches? Wie haben sich da die Konservativen dann verortet? Hat man das als eine Art Großserbien verstanden oder eher als eine Zurücksetzung konservativer Ideen?
Also dieser Vorkriegskonservatismus war sozusagen nach dem Krieg tot. Also politisch war er tot und einflusslos. Die wichtigsten Figuren des serbischen Konservatismus vor dem Zweiten Weltkrieg waren nicht mehr auf der politischen Szene. Manche waren schon da, zum Beispiel Professor Živojin Perić war dort. Er war ein Juraprofessor, sehr einflussreicher Mensch. Hat auch später im Zweiten Weltkrieg eine kleine Rolle gespielt. Aber politisch war im neuen Staat, in dem neuen Kontext war er eine einsame Figur. Das gilt auch für die anderen alte Konservativen, die hatten ihre kleine Zeitschriften, aber das war, wie gesagt, einflusslos. Aber eine neue Generation des Konservatismus, und deshalb habe ich schon diese Kontinuitäten und Diskontinuitäten erwähnt. Aber eine neue konservative Generation ist entstanden. Und zwar unter den Einflüssen von Frankreich. Also schon vor dem Krieg, aber auch nach dem Krieg, eine neue Generation des serbischen Studenten hat in Paris studiert und gelebt. Und dort die französische Aktion unter Charles Maurras entdeckt.
Also, und wie konkret sah jetzt dieser Einfluss aus? Was wurde rezipiert? Frankreich ist ja eigentlich ein romanischer Staat und auch Charles Maurras hat ja sehr stark auf das griechisch-römische Erbe gesetzt. Wie haben die Serben das rezipiert?
Sehr wohl. Also schon in 1925, 26, 27 gab es eine Zeitschrift in Serbien, die komplett unter dem Einfluss von Maurras gestanden hat. Und dann, dort hat man von Maurras eine Kritik der Demokratie genommen, seine Kritik des Liberalismus, wie auch sein Monarchismus und seine ökonomischen Ideen. In diesem Sinne hat man quasi Maurras als eine theoretische Grundlage genommen für die Analysen der konkreten politischen Lage und politischen Situation in Jugoslawien beziehungsweise in der Welt. Das ist, wie gesagt, eine neue antiliberale und antidemokratische, monarchistische, konservative Bewegung. Aber noch einmal, es gibt wieder diese Verbindungspunkte mit den alten Konservativen, obwohl alter Konservatismus war sozusagen tot. Die neue Generation hat immer wieder über die progressive Partei, also damalige konservative Partei, gut geschrieben und hat nur ein Vorwurf gemacht, also dass die alte Konservative nicht genug konsequent antidemokratisch waren.
Aha.
Also nicht radikal genug.
Mhm.
Das war
jetzt in den 20er Jahren oder in den 30er Jahren kamen diese Gedanken auf.
Und in den 30er Jahren hatten wir diese Einflüsse von der konservativen Revolution. Schon in den 20er Jahren, also 22, 23, wurde man in den Zeitschriften zuerst Oswald Spengler erwähnt.
Ja.
Und sein Buch Der Untergang des Abendlandes war schon in 36 übersetzt.
Ja, ja.
Ist dieses Buch von Spengler auch ins Serbische übersetzt worden ist Spengler vielleicht von den wichtigsten Autoren für die Entwicklung des serbischen bzw. jugoslawischen Rechten geworden. Ja. Mhm. Also seine Idee von dem Untergang des Abendlandes und von den eine neue Kultur, orthodoxe Kultur, die aus dem Osten kommen kann, war sehr, sehr wichtig für diese neue Generation. Und Spengler war wirklich ein Standardwerk in der serbischen Kultur von damals. Aber nicht nur Spengler, also auch in den Zeitschriften von den 30er Jahren kann man Texte von Altomer van den Broek finden. Zum Beispiel eine sehr gute und sehr lange Rezension von Preußischer Stil und ein Text von ihm über Dostojewski als Politiker. Und Spengler war auch später sehr wichtig und andere Bücher von Spengler waren rezipiert, zum Beispiel die Jahre der Entscheidung. Ein serbischer Student, der in Berlin studiert, hatte eine große Rezension darüber geschrieben. Also Spengler ist wirklich ein Punkt geworden. Im Sinne, dass zum Beispiel in Memoirliteratur von vielen Akteuren der serbischen Rechte, die alle haben gesagt, naja, ich bin zum Beispiel rechts geworden, weil ich Spengler gelesen habe. Also Maurras und Spengler waren die zwei wichtigsten Figuren, mit Dostojewski natürlich, also zwei beziehungsweise drei wichtigste Figuren für die Entwicklung des serbischen Konservatismus in der Zwischenkriegszeit.
Ja, vielleicht können Sie uns noch etwas mehr über Spengler erzählen. Die Übersetzung seines Werkes 1936 der Untergang des Abendlandes hat in der Hinsicht ja eine gewisse Wegmarke markiert, wo dann eben explosionsartig dann die Spengler-Rezeption angefangen hat. Kann man das so sagen?
Ja, das war wirklich ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, die Idee des Abendlandes untergeht, dass diese Entwicklung zum größten Punkt gekommen ist und vollkommen geworden ist, war für die Serben, für die Jugoslawen sehr wichtig, wie auch die Idee, dass aus dem Osten eine neue Idee kommen kann. Und dann hat man auch Königreich Jugoslawien bzw. Balkan als ein als den Boden, Fürchteboden für diese neue Ideen gesehen.
Aber also die Idee, ein Jugoslawien zu gründen, war ja keine serbische Idee, oder? Oder doch?
Das war keine serbische Idee, das war eine Idee. Also Spengler hat gesagt, dass von Osten die Ideen von Dostojewski haben eine neue Zukunft. Mhm. Das ist im Buch 2. Und das haben manche konservativen beziehungsweise rechte Autoren in Serbien beziehungsweise in Jugoslawien genommen und gesagt, aha, aber in Russland herrscht Kommunismus, wir sind alle Antikommunisten, also diese neue Kraft kann nur aus dem Balkan kommen. Mhm. Und in diesem Sinne findet man bei vielen Autoren immer wieder Artikel, die Texte, die auf Spengler referieren und sagen, na ja, aus dem Balkan kann eine neue geistige Kraft für Europa kommen. Also aus dieser balkanischen, authentischen Kultur ist eine Erneuerung der europäischen Kultur zu erwarten. Weil das Balkan auch ein klassisches Land ist.
Ja.
Also Land der alte Griechenland, aber auch Land des römischen Reiches und aus diesem Boden könnte vielleicht eine geistige Erneuerung Europas kommen. Das war eine Rezeption. Anders, es war auch sehr interessant zu sehen, dass schon damals, also in den Zeitschriften 34, 35, 36, dass man nicht nur Spengler gelesen hat, sondern sozusagen begriffen hat. Und es ist immer wieder zu lesen in diesen Zeitschriften, dass Spengler kein Vordenker des Nationalsozialismus war und dass preußische Sozialismus von Spengler und Nationalsozialismus von Hitler nichts miteinander zu tun haben. Das war schon in Jugoslawien in den 30er Jahren ganz, ganz klar. Und dann war gerade dieser Unterschied zwischen Nationalsozialismus und die konservative Revolution beziehungsweise konservativen Gedanken gut zu machen.
Das sind spannende Sachen. Und jetzt wir müssen natürlich immer ein bisschen springen. Wir können nicht jede Epoche ganz ausführlich behandeln. Aber jetzt wollte ich noch ein paar Fragen eben stellen, eben zur Gegenwart. Der Zusammenbruch eben Jugoslawiens, das Auseinanderfallen, war ja auch sehr schmerzhaft. Und da mussten sich ja dann die Konservativen auch wieder einordnen. Wie würden Sie heute den serbischen Konservatismus verorten?
Ja, das war auch zwei wichtige Diskontinuitätspunkte. Also 45 und Sieg des Kommunismus in Jugoslawien. Und dann 1990 und Ende des Kommunismus, 91, Ende des Kommunismus in Jugoslawien. Und das war eine Frühlingszeit für die Konservativen. Also für die konservativen Antikommunisten und Antikommunisten überhaupt. Schon in den 90er Jahren sehen wir diese Entwicklung und Erneuerung der konservativen Strömungen in Serbien. Und nach der Zeit des Kommunismus sollte auch dieser Konservatismus sozusagen konstruktiv sein. Also neue Dinge sollten konstruiert werden mit der Anknüpfung an der vorkommunistische Geschichte.
Aber wie standen diese ganzen Gruppierungen zur Milosevic-Regierung und zu diesen Kriegen, die da geführt wurden?
Viele von denen waren in der Opposition zu Milosevic. Aus der konservativen Perspektive war Milosevic ein Kommunist. Ein Opportunist, aber vor allem ein Kommunist. Also kein konservativer, kein nationaler, kein rechter Politiker, sondern wirklich ein Kommunist. Und das war eine große Frage für die ganze Opposition-Szene. Es war ein Dilemma, Nation oder Demokratie. Also was ist wichtiger? Im Sinne, sollten die Konservativen gemeinsam mit den Linken, bürgerliche Linke, für die Demokratie und Rechtsstaat stehen und gegen Milosevic kämpfen? Oder ist die Nation wichtiger als die Demokratie? Und mit Milosevic und mit den Kommunisten, Ex-Kommunisten quasi für den nationalen Staat stehen und Demokratie kommt später. Natürlich, für die manche Leute war das eine falsche Dilemma und manche von denen haben gesagt, naja, es ist, wie gesagt, ein falsches Dilemma. National und Demokratie gehen zusammen. Also, nicht mit den bürgerlichen Linke, aber auch nicht mit den nicht mit den Ex-Kommunisten. Aber den konservativen Perspektiven war Milosevic vor allem ein Kommunist, der niemals ein nationaler Mensch war.
Ja, aber er hat doch schon quasi versucht, die nationale Position Serbiens zu vertreten in den 90er Jahren.
Ja, aber aus manchmal ja, manchmal nein. Es ist auch eine komplizierte Geschichte. Seine Frau war auch in der Politik. Und sie hat in den 90er Jahren eine extreme linke Partei gegründet, also Jugoslawische Vereinigte Linke. Die zuerst links und dann jugoslawisch war, also nicht serbisch, hat nichts mit den serbische Positionen zu tun. Und diese kleine Partei war an der Macht in der Koalition mit dieser Sozialistischen Partei Serbiens, diese Partei von Milosevic. Also Milosevic war in diesem Sinne Opportunist. Er wusste, wie man diese nationale Positionen für die eigenen Zwecke nutzen kann. Aber er wüsste auch, diese jugoslawische Politik zu nutzen. Also die Erneuerung von diesen vorkommunistischen Traditionen ist unter Milosevic nicht stattgefunden. Also zum Beispiel alte Symbolik von aus der vorkommunistische Zeiten wurde nicht erneuert. Die alte Hymne wurde nicht erneuert. Er wollte etwas Neues schaffen zwischen aus diesem kommunistischen Erbe und vorkommunistische Erbe, aber das war sehr, sehr künstlich und aus sehr konservativer Perspektive ganz unorganisch.
Also das war also mehr so ein Mix, so aus Postkommunismus und Nationalismus, also so eine, also verschiedene Strömungen, die auch nicht zusammenpassen.
Einen falschen Nationalismus, das war nicht authentisch serbischen Nationalismus. Also die Name Jugoslawien wurde gehalten und das war die Traditionen, die er schätzte, waren die Traditionen von Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg, also Kommunisten. Also das war wirklich sehr, sehr links und nur oberflächig ein bisschen national. Und alle wirklich konservative Kräften waren gegen Milosevic und dachten, dass man mit Milosevic nicht zusammen machen kann. Also dass eine Zusammenarbeit mit Milosevic von Anfang an gescheitert sein musste.
Okay, und wie sieht jetzt heute die Situation aus? Also Serbien scheint ja irgendwo so zwischen Europa, zwischen der Europäischen Union und irgendwie Russland sich hin und her zu bewegen, auch ideologisch. Wie würden Sie da die Situation der serbischen Konservativen einordnen?
Ja, das ist auch für die serbischen Konservativen sehr kompliziert. Also, Serbien ist ein konservatives Land. Und das ist sehr einfach zu sehen. Oder relativ konservatives Land. Vor allem ist die Jugend in Serbien konservativ geworden.
Mhm.
Das ist eine neue Entwicklung, die wir sehen können. Das Volk ist sehr traditionalistisch oder ziemlich traditionalistisch, ziemlich fromm, also religiös, an der Kirche orientiert. Nach den Anfragen ist immer die serbische orthodoxe Kirche die wichtigste Institution in Serbien. Also die Leute sagen, dass die serbische orthodoxe Kirche wichtiger und sozusagen bessere Institution ist als alle politische Parteien, Institutionen des Staates, Präsident und so weiter und so fern. Das Volk ist noch relativ national, patriotisch, antiglobalistisch orientiert. Die Familienpolitik spielt in Serbien noch eine große Rolle. Vor vielen Jahren hatten wir eine große Pro-Familien-Demonstrationen in Serbien. Und das war wirklich, wirklich groß. Und in diesem Kontext würde man erwarten, dass es in Serbien eine starke konservative Bewegung gibt, beziehungsweise, dass es in Serbien eine große konservative rechte Partei gibt. Aber das ist nicht der Fall.
Aha.
Also,
es ist wahrscheinlich auch etwas schwierig, dann auch solche Themen in die breite Masse zu bringen oder zu popularisieren dann.
Ja, es gibt viele verschiedene Gründe. Ein von denen ist, dass Konservatismus in Serbien noch selbstverständlich ist.
Mhm.
Das ist gut, aber das ist zu gleicher Zeit für die Konservativen schlecht. Weil die
Masse so ein konservativer Lebensstil meinen Sie damit? Oder dass man einfach das eigene Land schätzt, die eigene Familie schätzt, die Tradition schätzt, man schätzt das Eigentum der Mitmenschen, man versucht durch Fleiß im Leben voranzukommen, ja.
Ja, das ist doch normal. Mhm. Das ist nicht konservativ, das ist nicht politisch, das ist noch normal.
Ja.
Und wenn das normal ist, dann sind viele Menschen, die einfachen Menschen, instinktiv konservativ, aber nicht theoretisch konservativ.
Ja, verstehe.
Und wenn es so ist, dann ist es auch für die Linke oder die Liberalen oder einfach Opportunisten genug, wie Konservativen zu sprechen.
Mhm.
Aber es ist nicht wichtig, was Politiker sagen wollen, sondern was Politiker tun.
Ja, ja.
Und in diesem Sinne ist diesem Konservatismus, dieser breite konservative Lebensstil, dieser breite instinktive Konservatismus unfähig, eine politische konservative Partei zu formieren.
Aber Sie hatten ja auch doch geredet von einem Aufschwung des christlichen Glaubens, insbesondere der serbischen Orthodoxie unter jungen Leuten. Wie sieht denn das aus?
Ja, ich schätze das natürlich sehr positiv. Und das ist auch eine besondere Entwicklung in Serbien. Also viele junge Leute aus den identitären Gründen orthodox geworden. Also man fragt sich, was es heißt, serbisch zu sein. Wenn wir sagen, wir sind Serben, wir sind stolz auf unsere Kultur, Geschichte, Erbe, Tradition und so weiter. Was heißt das? Und vor allem nach dem, dass man muss auch in diesem Kontext von Fall von Kommunismus, Fall von Jugoslawien verstehen. Also für diese Generation sind alle diese künstlichen Dinge wie künstliche jugoslawische Gemeinschaft oder Kommunismus gefallen. Und das ist alles gescheitert. Und was ist geblieben? Was steht nach der Ideologie, nach den Misserfolgen? Was steht, was eine feste Grundlage ist? Das ist die Tradition. Mhm. Und welche Tradition ist unsere Tradition? Unsere Tradition ist die orthodoxe Tradition. Und aus dieser identitären Gründe, nach dem Fall von Kommunismus, Jugoslawien, nach den gescheiterten EU-Integrationen und so weiter und so fern, sind die Serben, junge Serben, wirklich religiös geworden. Und das sieht man sehr, sehr gut. Zum Beispiel am Sonntag, selbst in Belgrad, sind die Kirchen voll. Und zwar vor allem voll von den jungen Leuten. In meiner Heimatstadt, als ich Kind war, also in der Zeit des Kommunismus, hatten wir nur 2 orthodoxe Kirche. Ja, jetzt haben wir 4.
Und das sind junge Männer und junge Frauen, die da die Gottesdienste
besuchen. Junge Männer, junge Frauen und sehr oft junge Männer und junge Frauen, die nicht so von der Hause so sind. Also die nicht religiös, die nicht kirchlich sozialisiert sind oder die junge Männer, die nicht identitäre Studien genommen haben. Also nicht Theologie studiert, nicht Geschichte studiert, sondern, weiß ich nicht, Naturwissenschaften oder überhaupt nicht studiert.
Ja. Ja, ja.
Und es ist auch sehr interessant zu sehen, dass diese Leute, diese junge Leute, das ernst meinen. Mhm. Also in der Orthodoxie, es ist eine Pflicht zu fasten. Also um Kommunion zu nehmen, muss man fasten und vor Weihnachten und vor Ostern, ja, ganz, ganz lange Zeit, also 6 Wochen und so. Und wenn in der modernen Zeiten ein junger Mensch bereit ist, 6 Wochen kein Fleisch zu essen, das ist schon ein Opfer. Natürlich, ein kleiner Opfer, aber ein Opfer.
Ja, ja.
Und das zeigt, dass diese jungen Leute ernst meinen. Also, dass nicht nur eine Mode ist, sondern dass diese Leute das ernst meinen. Und ja, und kann man auch ein Kontinuitätslinien mit den Zeiten vor dem Kommunismus stellen, weil wieder die Werke von Heiliger Nikolai Velimirovic und Werke von Heiliger Justin Popovic für diese junge Leute interessant sind.
Das sind Autoren gewesen aus der Zwischenkriegszeit.
Ja, das sind die theologische Autoren, konservative Autoren aus der Zwischenkriegszeit, die sehr konservativ, national, aber auch christlich waren. Und diese Werke sind noch die wichtigsten Werke für die serbische orthodoxe Jugend.
Das ist ja höchst interessant. Ja, jetzt, wenn wir dann jetzt so langsam auch zum Abschluss kommen, wollte ich Sie dann auch noch fragen, haben Sie dann irgendwelche Literaturempfehlungen, wenn jemand jetzt sich mehr mit Serbien beschäftigen möchte oder mit dem serbischen Denken?
Sofern ich, weil ja, es gibt viele Bücher, die meisten von denen sind auf Serbisch, aber...
Auf Deutsch oder Englisch?
Oder auf Deutsch oder Englisch wurde leider nicht so viel übersetzt. Was ich empfehlen kann, wenn man Interesse an dieser theologischen Perspektive des serbischen Konservatismus hat, kann ich immer wieder diese Werke von Heiligen Nikolai Velimirovic bzw. von Justin Popovic empfehlen. Sofern ich weiß, ein Buch von Popovic wurde auf Deutsch übersetzt. Das ist Svetosavje als Philosophie des Lebens von Aya Sophia Verlag. Und das ist eine gute Übersetzung eines sehr gutes Buches. Und ich denke, das Hagia Sophia Verlag hat auch Nikolai Velimirovich Krieg und Bibel übersetzt oder noch irgendwelche Bücher von ihm. Das kann ich immer natürlich empfehlen und das finde ich, wenn man an der diese Mischung zwischen Theologie und Konservatismus in Serbien mehr darüber erfahren will, dann empfehle ich natürlich gerne dieses Buch. Von den anderen Dingen, die interessant werden können, es gibt manche Aufsätze, vor allem in Englisch. Am Institut hatten wir ein Sammelband gemacht, Konservatismus und Kapitalismus. Und dort kann man viele Aufsätze über serbische Konservatismus und die Stellung der serbischen Konservatismus zur Kapitalismus lesen. Vor allem Werke, Aufsätze von Herr Kollege Marko Pejković. Auch am Institut hatten wir noch ein Buch auf Englisch, Sammelband auf Englisch gemacht zum Thema Französische Revolution 230 Jahre später. Und dort kann man auch manche interessante Aufsätze finden, die über den serbischen Konservatismus sprechen, vor allem über diese Mischung von Konservatismus, instinktive Konservatismus in der Zeit der ersten serbischen Aufstand. Das sind die neueren Werke, die ich empfehlen kann. Ja, auch ich habe ein bisschen für die European Conservative einen Artikel geschrieben über die Orthodoxie beziehungsweise über die Svetosavlje als diese Mischung von Konservatismus und orthodoxe Theologie.
Das sind ja schon einige Möglichkeiten, sich da auch einen vertieften Einblick zu schaffen.
Ja, aber für tiefere Einblick muss man natürlich Serbisch lesen, leider. Weil
das ist natürlich so, wenn man ein Land besser kennenlernen will, muss man die Sprache lernen. Ja. Oder man kann natürlich die Sachen elektronisch sich übersetzen lassen. Das ist mittlerweile auch eine Möglichkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dostanic, für diesen Überblick. Das war jetzt mal ein Abriss über die Geistesgeschichte des serbischen Konservatismus. Ich herzlichen Dank nach Belgrad, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns, um uns etwas Einblicke in das Denken Ihres Landes zu verschaffen. Und ich danke auch unseren Zuhörern und
ich danke Ihnen, Herr Korkenberger. Es war wirklich eine große Freude, mit Ihnen darüber zu reden.
Vielen Dank, Herr Dostanic.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
Das war Katechon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.